Wir nehmen Platz. Wir sind heute in 1. Mose Kapitel 20. Und bevor wir uns an diesen Text herannahen, bevor wir uns da in diesen Text hineintauchen, wollen wir erst einmal so ein gewisses Gefühl für die Situation bekommen, in der Abraham und Sarah sich befinden. Wir wissen, Abraham ist ein ganz normaler Mensch wie wir, und wir wollen jetzt nochmal verstehen, was müsste normalerweise in dem Kopf von Abraham so vorgegangen sein. Welche Gedanken, welche Erinnerungen musste er verarbeiten? Was müsste ihn eigentlich so beeinflussen? Und im Zusammenhang mit dem heutigen Text ist es sehr, sehr wichtig, dass wir dieses sehen. Wir werden gleich kurz in Kapitel 18 eintauchen, Kapitel 19 und dann Kapitel 20. Abraham ist in unserem Kapitel circa 99 Jahre alt, Sarah ist circa 86 Jahre alt. Und wir haben in Kapitel 18 gesehen, dass Abraham Besuch von Gott bekommt. Also Gott hat Abraham besucht. In Vers 25, also Kapitel 18, Vers 25, da sehen wir ganz genau, dass er verstanden hat, mit wem er es hier zu tun hat. Kapitel 18, Vers 25, dort heißt es: Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Also Abraham hat verstanden, wer vor ihm steht, mit wem er dort gerade spricht. Und schon allein das ist ein sehr prägendes Ereignis, das bestimmt lange Eindruck auf Abraham hinterlassen hat. Also wir wissen, wenn wir uns bekehren, dann denken wir lange drüber nach. Auch Jahrzehnte später erinnern wir uns noch an unsere Bekehrung, unsere Begegnung, unsere erste, in Anführungsstrichen, Begegnung mit Gott. Und auch das, diese Begegnung mit Gott müsste auf Abraham Eindruck hinterlassen. Dann lesen wir in Vers 10, auch Kapitel 18, nochmals eine Zusage, die Gott Abraham gemacht hatte. Er sagt zu ihm: Ich habe dich nicht vergessen, ich halte mein Versprechen dir gegenüber. Und er sagt in Vers 10, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr, also selbe Jahreszeit so ungefähr, in einem Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah, niemand anderes, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. In circa einem Jahr wird Sarah entweder einen Sohn schon auf dem Arm haben oder aber sie wird schwanger werden. Das kann ich persönlich nicht so ganz erkennen. Fakt ist, Gott will sie in einem Jahr besuchen, sagt er hier. Und wir lesen Kapitel 21, Verse 1 und 2. Können wir einmal kurz rüberblättern. Kapitel 21, Verse 1 und 2. Und der Herr suchte Sarah heim, also er besuchte sie, wie er verheißen hatte, und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte, und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte. Also eine Schwangerschaft dauert normalerweise 9 Monate. Dann wäre Sarah entweder 3 Monate nach dem Besuch von Gott schwanger geworden oder aber 12 Monate nach diesem Besuch schwanger geworden und erwartete dann ein Kind. Dieses kleine Detail ist für unseren heutigen Abschnitt nicht unwichtig. Entweder 3 Monate oder 12 Monate. Dann lesen wir ebenfalls in Kapitel 18, dass Abraham Fürbitte einlegt für Sodom und Gomorra. Und am nächsten Morgen, nachdem er diese Fürbitte eingelegt hat, mit Gott gesprochen hat und quasi verhandelt hat um Sodom und Gomorra, am nächsten Morgen ganz früh erlebt er folgendes Schauspiel. Kapitel 19, Verse 27 und 28. Abraham aber begab sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hat. Und wir haben in der Bibelstunde gesehen, dass das ein Erhöhter, das war im Gebirge, wo Abraham gewesen ist. Und er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener Gegend, das ist ein großer, breiter, grüner Streifen, und sah sich um, und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land wie der Rauch eines Schmelzofens. Dicke, schwarze Rauchwolken, die da auf dieser Gegend emporstiegen. Es ist ein gewaltiges Gericht, eine große Zerstörung. Und das alles die Folge davon, dass Gott kompromisslos heilig ist. Gott ist wirklich kompromisslos heilig und der Mensch ist absolut verdorben. Nicht einmal 10 Gerechte in einer ganzen Stadt. Das ist eine wirklich traurige Bilanz. Nicht mal 10 Gerechte in die Stadt muss von Gott zerstört werden. Also diese Ereignisse müssen in Abrahams Gedanken und auch in Sarahs Gedanken relativ frisch gewesen sein. Sie mussten sie verarbeiten. Also Gottes Besuch, sein Versprechen und Gottes Gericht an Sodom und Gomorra. Und jetzt kommt ein weiteres Ereignis hinzu. Wir kommen jetzt weiter in Kapitel 20 und beginnen jetzt bei Vers 1. Und dort heißt es, Abraham, aber. Und dieses Aber zeigt uns schon, dass es nicht ganz selbstverständlich war, dass Abraham wegziehen musste oder dass jetzt was für das, was jetzt weiter passiert. Aber es heißt, die Abraham aber zog von dort in den Negev. Und jetzt würde ich einmal bitten, dass man mein Bild mir einmal kurz anzeigt. Genau. Also wir haben gesehen, hier ist Abraham gewesen. Dort, so circa dort stand er und hat hier auf dieses Schauspiel herabgesehen. Das kann man relativ gut sehen. Es sind zwar einige Kilometer, aber trotzdem kann man das relativ gut erkennen. Und jetzt lesen wir, dass Abraham von dort aus Mamre weiterzog. Und das heißt hier, er zog in den Negev. Und in einigen Übersetzungen ist das anders ausgedrückt. Es hat einen einfachen Grund. Es muss nicht unbedingt heißen, dass es die Wüste Negev ist, aber das hebräische Wort für Süden oder Südland ist Negev. Das, was hier auch so geschrieben steht. Negev ist Wüste, ist Süden, Südland, Land gegen Mittag, heißt es in einer Übersetzung. Liegt einfach an, dass die Übersetzung mehrere Möglichkeiten zulässt. Jetzt ist er weitergezogen, also auf jeden Fall in den Süden, irgendwo in diese Richtung. Und es ist dann etwas genauer beschrieben. Es heißt hier, und wohnte zwischen Kadesh und Schur und erhielt sich als Fremdling in Gerar auf. Die Lage dieser drei Orte ist nicht ganz klar. Aber so, jetzt ist sie wieder weg. Ungefähr hier wird es vermutet. Es gibt Ausgrabungen, ungefähr da wird es sein. Es spielt auch nicht die genaue Rolle, wir wissen aber, dass es im Philisterland liegt. Ja, also hier dieser grüne Streifen ist alles Philistea, ist alles das Philisterland. Also er ist ins Philisterland gewandert aus dem Land Juda. Abraham war ein Nomade mit viel Vieh, das wissen wir. Das Vieh musste immer wieder gut versorgt werden. Und Abraham zog weiter aus einem einfachen Grund, weil nicht mehr genug Nahrung da war. Vielleicht war es zu trocken geworden, wie auch immer. Er musste weiterziehen, weil er sein Vieh und seine Mitmenschen versorgen musste. Genauso macht es auch später Isaak. Da ist eine Hungersnot in Juda oder in Israel. Und dann zieht er auch an diesen selben Ort, zu demselben König oder in dieselbe Gegend. So, dieses Gebiet, wenn man jetzt nochmal gucken würde, das ist ungefähr ein Jahresdurchschnitt an Regenfällen von 250 Milliliter. In Deutschland haben wir 700, aber das reichte, wie gesagt, um Abrahams Herden zu versorgen. Er konnte dort überleben, aber Abraham war immer noch ein Fremdling. Definitiv war er ein Fremdling in dieser Gegend. Und das weiß Abraham auch. Er weiß, dass das mit gewissen Unsicherheiten verbunden ist. Man ist fremd, ich komme einfach in irgendein Land und das ist nicht so ganz ohne, wenn ich mich einfach mit einem Riesengefolge da breit mache. Abraham ist so circa 60 Kilometer gewandert und befand sich jetzt im Herrschaftsgebiet der Philister. Der Herrscher dieser Gegend hieß Abimelech, das lesen wir gleich. Und diejenigen, die jetzt Sonntag da gewesen sind, der Philipp hat das auch schon erwähnt, Abimelech ist nicht direkt ein Name oder ein Eigenname, sondern Abimelech heißt eigentlich, mein Vater ist König. Das ist so ein gewisser Titel, den Könige angenommen haben. Mein Vater war König, ich bin auch König, also heiße ich Abimelech. Nennt mich bitte Abimelech. Deswegen treffen wir auch auf mehrere Abimelechs in der Bibel. Das ist nicht immer derselbe, sondern es sind einfach unterschiedliche, die immer wieder diesen selben Status haben. Der Vater war König und jetzt bin ich König. Das ist also die Umgebung, in der Abraham sich befindet. Und jetzt lesen wir von einer scheinbaren Gewohnheit Abrahams, die er wohl von früher übernommen hatte. Etwas, was so eigentlich immer von ihm wahrscheinlich so gemacht worden ist. Also wir können die Karte jetzt wieder ausblenden, wenn ihr den Text einblenden wollt. Es heißt in Vers 2, und Abraham sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Das kennen wir schon. Und wir lesen Vers 13, wie lange das schon so geht. Vers 13, Kapitel 20 auch. Und es geschah, als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach ich zu ihr, zu Sarah, das musst du mir zuliebe tun, dass du überall, wo wir hinkommen, von mir sagst, er ist mein Bruder. Das machten sie so an jedem Ort. Sie kamen dahin, waren Fremdlinge und aus irgendeinem Grund ist Sarah von ganz besonderer Schönheit gewesen. Sogar im Alter von 86 Jahren sieht sich Abraham gezwungen zu sagen, es ist meine Schwester, um sich selbst zu schützen. Und an den meisten Orten ging es auch gut so. Also wir wissen, er ist im Gebirge gewesen, auch in der Nähe von Sodom und Gomorra, also 50 Kilometer Entfernung. Er sagte immer wieder, es ist meine Schwester und es ging immer gut. Irgendwie hat es so funktioniert. Einmal hat es nicht funktioniert, das war in Ägypten. Da wollte auf einmal der Pharao sie zur Frau haben, hat sich dann sie genommen. Und wenn Gott nicht eingegriffen hätte, dann wäre es auch schon ziemlich schief gegangen, aber es ist ja gut gegangen. Gott hat eingegriffen und es war alles wieder gut. Und wahrscheinlich machte Abraham das aus diesem Grund einfach weiter so. Er sagte immer wieder, wenn sie an einen Ort kamen, es ist meine Schwester, und Sarah sagte, sie geht zum Wasser holen, irgendwo an einen Brunnen, und die Frauen, wer bist du? Ja, ich bin die Schwester von Abraham. Und so ging das dann so, in etwa vielleicht. Und jetzt passierte etwas, das beide bestimmt so gar nicht erwartet haben. Jetzt passiert etwas, wo beide vielleicht erstmal so, was ist jetzt? Wie kann das sein? Wir merken, dass das Abraham in einen Konflikt gekommen ist, nach dem, was jetzt gleich kommt, an den drei gut durchdachten Entschuldigungen, die Abraham vorträgt. Also wir werden das gleich sehen. Wir lesen aber hier weiter. Da ließ Abimelech, der König von Gera, Sarah zu sich holen. Sie sagen, es ist eine Schwester, Abimelech denkt sich nichts dabei und holt sie zu sich. Und jetzt müssen wir diesen Zusammenhang, den Kontext nochmal betrachten. Also vor ein paar Tagen, vielleicht vor ein paar Wochen, maximal vor ein paar Monaten ist Gott da gewesen und hat zu Abraham und zu Sarah gesagt, in einem Jahr wirst du entweder schwanger sein oder du wirst schon ein Kind auf dem Arm. Und er hat ausdrücklich von Sarah als Mutter von Abrahams Nachkommen gesprochen. Das war die Aussage Gottes. Und eigentlich müsste Sarah jeden Moment schwanger werden von Abraham. Und jetzt passiert das. Ich glaube, Abraham wird an dieser Stelle ziemlich verwirrt gewesen sein. Es sieht so aus, als ob die ganze Situation aus dem Ruder läuft, als ob Gottes Plan schon wieder irgendwie in sich zusammenbricht oder schon wieder kann Gott sein Versprechen nicht einhalten, was er mir gegeben hat. Ich sollte Nachkommen haben von Sarah. Wenn wir auf uns schauen, kennen wir das, dass manchmal wir uns etwas so sehr wünschen und wir beten so lange für etwas und es passiert nicht. Und dann sind wir vielleicht manchmal nah dran und dann haben wir das Gefühl, als ob alles kaputt geht und Gott sein Versprechen nicht halten kann, Gebete nicht erhört. Und wir fragen uns, wo ist Gott, wie kann das sein, wie kann das passieren? Aber Gott ist da, wir lesen das weiter. Es kommt ein rettendes Aber, das heißt hier, aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech, Vers 3. Es scheint alles kaputt zu sein, aber Gott greift ein. Gott lässt sich seine Pläne niemals kaputt machen. Vielleicht wird der Satan an dieser Stelle wirklich triumphiert haben und sagen, ja, jetzt habe ich Gott einmal so richtig gegeben, jetzt ist alles kaputt. Aber Gott entgleitet wirklich nichts. Gott spricht zu Abimelech und sagt, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast. Denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Schon erstaunlich. Gott greift ein und Gott ist irgendwie knallhart. Also der erklärt das dem Abimelech nicht, sondern er ist kompromisslos und so ganz direkt und sagt zu ihm ohne vorherige Ankündigung, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Jetzt kommt eine Erklärung, die für uns wichtig ist, damit wir es verstehen. Es heißt in Vers 4, Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert. Also sexuell, auf die sexuelle Art und Weise, ist er ihr noch nicht nahe gekommen. Das heißt, diese Aussage. Da ist noch nichts passiert, es ist noch nicht zu spät. Und auf dieser Grundlage baut dann Abimelech seine Argumentation auf und spricht mit Gott. Er spricht mit Gott und erklärt sich ihm, er sagt, Herr, der Gebieter, willst du denn auch ein gerechtes, ein schuldloses Volk umbringen? Willst du das wirklich tun? Und das hört sich so ähnlich an wie das, was Abraham Gott vorgetragen hat in Bezug auf Sodom und Gomorra. Und er sagt weiter, hat er, also Abraham, nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich doch dies mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen getan? Wenn wir das so hören, dann fragt man sich, weiß Gott das nicht? Wusste Gott das nicht? Warum sagt er dann zu dem Abimelech, du bist ein Mann des Todes? Doch, Gott weiß es. Das lesen wir in Vers 6. Das heißt nämlich, und Gott sprach zu ihm im Traum. Auch ich weiß. Ich weiß es. Auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Gott weiß es. Gott weiß, wie er gehandelt hat. Und man könnte denken, puh, hat der Abimelech aber ein Glück gehabt, dass er es noch nicht geschafft hat oder in Anführungsstrichen einfach noch nicht Sarah zu nahe getreten ist. Aber Gott spricht weiter. Und es ist wunderbar, Gott erteilt uns jetzt eine wunderbare Lehre, die wir verstehen sollen über ihn. Eine Lehre über seine Souveränität. Er sagt hier, ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt. Ich habe dich bewahrt. Ich habe es getan, nicht du, ich. Ich habe dich bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Ich habe es getan. Ich habe dich bewahrt. Und darum habe ich es dir nicht gestattet. Ich habe es gemacht, dass du sie berührst. Abimelech könnte vielleicht sagen, ich habe es nicht geschafft. Ich hatte einfach viele andere zu tun, Regierungsgeschäfte, wie auch immer. Wir sind einfach nicht dazu gekommen. Oder aber er ist krank gewesen. Manche Ausleger denken, er ist wahrscheinlich krank geworden. Und es ging einfach nicht. In Verbindung mit Vers 17, wo Abraham dann beten muss, damit er gesund wird, ist er wahrscheinlich die ganze Zeit krank gewesen. Aber Gott sagt, weißt du, Abimelech, ohne mich kannst du noch nicht einmal sündigen. Ohne mich kannst du noch nicht einmal sündigen. Merken wir, wie mächtig Gott ist? Ohne Gott können wir gar nichts. Noch nicht einmal sündigen. Gott übernimmt damit nicht die Verantwortung für unsere Sünde. Die bleibt einzig und allein bei uns. Auf jeden Fall. Aber wenn Gott es nicht will, dann haben wir noch nicht einmal die Kraft zum Sündigen. Und wenn Gott das zulassen würde, dann würden wir noch viel schlimmere Sünden tun, als wir sie heute tun. Und deswegen heißt es in Judas 1, Vers 24, ich möchte die Stelle zitieren, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren. Er ist mächtig genug dazu. Er kann uns ohne Straucheln zu bewahren, ohne dass wir einen Fehler machen. Und euch unsträflich mit Freuden von das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Ihm gebührt die ganze Ehre. Ihm, er muss verherrlicht werden, nicht wir. Er, er allein. Und deswegen sollen wir auch beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das ist ein ganz enges Zusammenspiel zwischen unserer Verantwortung, die wir haben für uns, für das, was wir tun, und Gottes Gnade an uns, Gottes Souveränität und Macht. Wir sollen ganz klar nicht auf unsere Stärke vertrauen, nicht auf unsere Gestandenheit als Christen, sondern völlig abhängig von Gott leben. Ohne ihn können wir nichts. Jetzt kommt die Aufforderung an Abimelech, Vers 7. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, gib sie ihm wieder zurück, denn er ist ein Prophet. Und er soll für dich beten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie ihm aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Gott ist weiterhin knallhart zu Abimelech. Und er sagt zu ihm, wenn du das nicht tust, wirst du so lange sterben, bis du tot bist. Das sagt hier diese hebräische Ausdrucksweise. Sterbend wirst du sterben. Du wirst sowas von sterben, dass du tot wirst. Das würden wir aus dem Deutschen ausdrücken. Es ist erstaunlich. Wir haben 4 Personen auf der Bildfläche. Also wir haben hier einmal Gott. Gott ist über allem und beobachtet alles. Ja? Also in dem ganzen Abschnitt. Wir haben Gott, der ist über allem. Dann haben wir Sarah. Sie ist eigentlich so Gegenstand der ganzen Auseinandersetzung. Es geht so um sie, aber sie ist am Rande. Und dann haben wir 2 Personen, die sind ganz wichtig zu beobachten. Die eine ist Abimelech, dieser König. Und wenn wir uns fragen, wie wird er denn von den Menschen gesehen oder wie sehen wir ihn, dann würden wir sagen, er ist gerecht, er handelt mit aufrichtigem Herzen, er handelt mit unschuldigen Händen. Eigentlich ist er ja der Beste in diesem Kapitel, würden wir sagen, außer wenn wir Gott außen vor haben, der beste Mensch. Der Gerechte in dieser Situation. Und Gott bescheinigt ihm sogar sein aufrichtiges Herz. Gott sagt, ich weiß, dass du es immer mit aufrichtigem Herzen getan hast. Und dann haben wir Abraham. Wie sehen wir Abraham? Tja, stellt euch mal vor, irgendeiner hier aus unserer Gemeinde würde so mit seiner Frau umgehen. Wie würden wir über ihn reden? Also der wäre sowas von unten durch, das können wir uns gar nicht vorstellen. Also es ist undenkbar, so etwas. Er hat einen Riesenfehler gemacht. Das wird nicht schön geredet. Das war nicht richtig. Das ist ein Versager. Gerade mit Gott gesprochen und schon wieder kleingläubig. Er verkriecht sich hinter dem Rücken seiner Frau. Und jetzt ist das, worauf es ankommt. Wie sieht Gott die beiden? Wie sieht Gott diese beiden Personen? Also wir Menschen haben eine Sichtweise, das eine können wir beobachten, aber wie sieht Gott die beiden? Kennen wir so eine Aussage, vielleicht nochmal vorweg, einmal Abimelech, der gerechte Abimelech ist ein Mann des Todes. Und der Versager ist ein Prophet in Gottes Augen. Lass uns einmal zusammen Psalm 105 aufschlagen. Dort wird nochmal Bezug genommen auf diese Situation hier. Psalm 105. Ab Vers 12. Der gerechte Abimelech, ein Mann des Todes, mit dem Gott auch sehr, sehr hart redet, und der Sünder Abraham, ein Prophet. Und hier heißt es, als sie noch leicht zu zählen waren, nur wenige und Fremdlinge darin, Psalm 105, Vers 12, ab Vers 12, und sie zogen von einem Volk zum anderen und von einem Königreich zum anderen. Er ließ sie, also Gott ließ sie von keinem Menschen bedrücken und züchtigte Könige um ihretwillen. Und jetzt kommt eine wörtliche Aussage und die ist wichtig zu beobachten. Und er sagt hier, Gott sagt hier, tastet meinen Gesalbten nicht an und fügt meinem Propheten kein Leid zu. Diese Situation. Da ist einer, der macht einen Riesenfehler. Und Gott sagt, mein Gesalbter, niemand darf ihn antasten. Mein Prophet, niemand darf ihn antasten. Kennen wir Leute, die zu uns kommen und sagen, weißt du, wenn der da ein Christ ist, Und wenn der mit seinen Taten in den Himmel kommt, dann komme ich erst recht in den Himmel. Kennen wir solche Leute? Solche Aussagen? Kennen wir. Dann können wir ihnen diese Geschichte mal erzählen. Vom Zustand her, von der Situation, wie es gerade hier passiert ist, wäre Abimelech der Gerechte und eindeutig der Beste in dieser Situation. Und Abraham wäre der Versager und wäre der Sünder und jemand, der einen Riesenfehler gemacht hat. Aber es kommt nicht auf den Zustand an. Es geht immer um die Stellung, die wir haben vor Gott. Und von der Stellung her war Abimelech ein Mann des Todes, egal wie er handelt. Und Abraham war ein Prophet. Ein Mann, mit dem Gott reden möchte, mit dem Gott kommunizieren möchte und der etwas weitergeben soll, was Gott ihm gesagt hat. Und deswegen möchte ich uns auch nochmal dazu aufrufen, wenn wir von unserem Zustand hier manchmal die Hände über unseren Kopf zusammenschlagen und denken, oh nein, oh nein, oh nein, wie kann Gott überhaupt zufrieden sein mit mir? Wie kann Gott auf mich sehen? Ich mache alles falsch, was man nur falsch machen kann. Von unserem Zustand her würden wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber es kommt nicht auf den Zustand an. Es kommt nicht auf den Zustand. Es kommt auf unsere Stellung an, die wir vor Gott haben. Auf unsere Stellung in Jesus Christus. Bist du in Christus, dann bist du ein Prophet. Dann möchte Gott mit dir reden und er möchte, dass du das weitersagst. Bist du nicht in Christus, dann kannst du noch so fromm leben. Du kannst das beste Leben führen, aber du bist und bleibst ein Mann, ein Mensch des Todes. Ganz einfach. Wir gehen weiter. Abimelech hat wirklich Angst. Vers 8, da stand Abimelech am Morgen früh auf und rief alle seine Knechte zusammen und sagte ihnen alles vor ihre Ohren und die Leute fürchteten sich sehr. Sie haben Angst. Gott hat geredet und allen zittern die Knie. Vielleicht sollten wir in diesem Zusammenhang auch wissen, so weit war die Entfernung von Gerar bis zu Sodom und Gomorra, also so weit war die Entfernung nicht. Vielleicht haben sie davon gehört. Vielleicht waren sie deswegen so ja zusammengezuckt und haben gezittert und Angst gehabt, weil sie wussten, oh, es kann schlimm enden für uns. Jetzt ruft Abimelech den Abraham. Und jetzt achten wir darauf, es spricht ein König mit einem Fremdling. Ein König spricht mit einem Fremdling. Vers 9. Und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm, warum hast du uns das angetan? Und was habe ich vor dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Wie konntest du das mir antun? Aber in der gleichen Situation spricht auch ein Mann des Todes mit einem Propheten. Und er sagt zu ihm, du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Er tadelt ihn. Und das war richtig. Abraham musste korrigiert werden. Das war nicht okay, was er gemacht hat. Dann Vers 10. Und Abimelech fragte Abraham, in welcher Absicht hast du dies getan? Wolltest du uns umbringen? Wolltest du uns zerstören? Wolltest du, dass mit uns das Gleiche passiert wie mit Sodom und Gomorra? Und jetzt treffen wir auf Abrahams Verteidigung, die er sich zusammengelegt hatte. Und wir merken, das sind drei Begründungen, die Abraham hier vorführt. Abraham hat sich mit dieser Situation beschäftigt. Abraham musste eine Entschuldigung finden für das, was passiert ist. Er musste sich das selber erklären. Irgendwie musste er damit zurechtkommen. Beim Pharao lesen wir gar nichts. Da ist als ob keine Antwort. Fast die gleiche Situation. Aber Abraham sagt nichts. Vers 11, da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Das habe ich gedacht. Davor habe ich Angst gehabt. Die Frage an uns, haben die Menschen Gottesfurcht? Ja. Und wie? Ich meine, die sind jetzt keine Gläubigen. Sie handeln nicht unbedingt dementsprechend, aber die haben Angst. Die zweite Begründung, Vers 12. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester. Denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Es ist ja auch die Wahrheit, halt eben nur die Halbwahrheit. Und drittens, Vers 13, und es geschah, als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach ich zu ihr, das musst du mir zuliebe tun, dass du überall, wo wir hinkommen, von mir sagst, er ist mein Bruder. Das haben wir schon immer so gemacht. Schon immer haben wir es uns immer gut gegangen. Fast immer. Irgendwas hat der Abimelech nach dieser Antwort erkannt. Irgendwas hat er verstanden. Vielleicht hat er verstanden, dass der Abraham nicht böswillig gehandelt hat, sondern eher einfältig. Und deshalb entschließt er sich, will er etwas machen. Vielleicht will er auch einfach nur Gott gnädig stimmen. Und wir lesen in Vers 14, da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und schenkte sie Abraham und gab ihm seine Frau Sarah zurück. Und Abraham tut noch etwas. Etwas, was für den Fremdling Abraham sehr bedeutsam ist. Abraham hat nirgendwo Bleiberecht eigentlich, nur von Gottes Seite, aber nicht von den Menschen. Und er sagte, Vers 15, und Abimelech sagte, siehe, mein Land steht dir offen. Wo es dir gefällt, da lass dich nieder. Klingt das so ein bisschen bei uns? Es gab eine Situation, da stand Abraham neben Lot und sagte zu ihm, wähle. Wo es dir gefällt, da geh hin. Und jetzt kommt Gott zu Abraham und sagt, wo es dir gefällt, da geh hin. Wunderbar. Gott hat seinen Plan. Wo es dir gefällt, da geh hin. In dem ganzen Land. Dann wendet sich Abimelech an Sarah und sagt zu ihr, siehe, ich habe deinem Bruder. Er sagt nicht deinem Mann. Wahrscheinlich möchte er nochmal seine Unschuld betonen. Sieh, ich habe deinem Bruder 1000 Silberlinge gegeben. Wissen wir, wie viele 1000 Silberlinge sind? Wisst ihr, wie viele Silberlinge Jesus verraten wurde? 30. Und Sarah, ein Batzen Geld. 1000 Silberlinge. Siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein für alle, die um dich sind, damit du in jeder Weise gerechtfertigt bist. Also es ist eine unvorstellbar große Summe, die der Abimelech dem Abraham nochmal einfach so gegeben hatte. Nur damit der gute Ruf von Sarah einfach bestätigt ist. Nicht wiederhergestellt, das ist ja eigentlich noch nichts passiert, aber dass dieser gute Ruf wirklich bestätigt ist. Sie ist rein. Es ist schon erstaunlich, wie Gott mit seinen Kindern umgeht. Abraham hat definitiv falsch gehandelt. Wirklich falsch. Das war nicht richtig. Er hat gesündigt. Er hat nicht auf Gott vertraut. Wir würden sagen, er hat Gott beleidigt. Natürlich, ich meine, Gott ist vor ein paar Monaten spätestens bei ihm gewesen. Aber anstatt, dass Gott ihn jetzt richtig bestraft, wird Abraham beschenkt. Schafe, Rinder, Knechte, Mägde, seine Frau bekommt er zurück und dann obendrein noch 1000 Silberlinge. Wird Abraham belohnt für seine Sünde? Nein, auf keinen Fall. Aber Gott ist jemand, der wirklich vergeben kann und wirklich vergibt. Er vergibt vollständig und er geht mit Abraham so um, als ob da gar keine Sünde wäre. Als nächstes lässt Abraham seine Beziehung quasi spielen oder betet zu Gott. Er sollte das auch tun. Vers 17, Abraham aber legte Fürbitte ein bei Gott. Also diese Beziehung zwischen Gott und Abraham ist Abraham und Gott vorbehalten, nicht Abimelech. Ja, sein Gebet würde ihm nichts helfen, sondern Abraham sollte für Abimelech beten. Da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebären konnten. Viele Ausleger vermuten, dass sie einen ganzen Harem gehabt hat und Sarah quasi mit dazugeholt hat. Sie wurden alle geheilt und sie konnten wieder Kinder gebären. Und dann kommt die Begründung für uns. Denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen, um Sarahs, der Frau Abrahams,
Willen.
Und hier lernen wir wieder, also wieder etwas über Fürbitte. Gott will einfach, dass wir für andere beten sollen. Gott hat das fest in seinen Plan mit eingeplant. Wir sollen Fürbitte tun für unseren Nächsten. Vers 7 haben wir gelesen, er soll für dich beten, so willst du am Leben bleiben. Gott wusste, dass Abimelech am Leben bleiben wird. Aber er hatte gesagt, Abraham soll für dich beten und dann wirst du am Leben bleiben. Deswegen sollen wir das Gebet für unseren Nächsten wirklich pflegen und wir sollen es ernst nehmen. Gott will es so. Gott hat einen Plan für jeden von uns. Aber er will trotzdem, dass wir beten sollen. Beten sollen füreinander. Das war Kapitel 20, die Situation zwischen Abraham, Sarah und Abimelech. Ich möchte zum Schluss einmal kurz zusammenfassen. Wir haben gelernt, Menschen der Bibel sind Menschen wie du und ich. Sind einfach nur Menschen. Sie machen Fehler. Und dennoch entgleitet Gott wirklich nichts. Gott hält alles souverän in seiner Hand. Entscheidend für uns ist, wie ist unsere Stellung vor Gott? Nicht der Zustand ist entscheidend, sondern die Stellung. Gott nimmt die Menschen nach ihrer Stellung vor ihm wahr und geht auch wirklich dementsprechend um mit ihnen. Er sagt, es sind meine Kinder. Es sind meine Propheten, es sind meine Gesalbten, es sind meine Auserwählten. Und in diesem Zusammenhang möchte ich, dass wir kurz einmal Römer 8 aufschlagen, Römer 8, Verse 33 und 34. Dort wird das nochmal betont, nochmal hervorgehoben. Es ist eine wunderbare Erinnerung. Es heißt in Römer Kapitel 8, ab Vers 33, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Wer will es tun? Wer will sich so etwas rausnehmen? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Er hat sie doch gerecht gesprochen. Wer will sich die Frechheit rausnehmen, Anklage zu erheben gegen die Auserwählten Gottes? Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt vor Gott. Die Situation ist einfach so, Jesus sitzt auf dem Thron, er darf richten und irgendjemand soll uns verurteilen, aber Jesus ist auch derjenige, der vor dem Thron steht und für uns eintritt. Er ist quasi Richter und Rechtsanwalt für uns in einem. Wer will uns da verurteilen? Aber wir haben noch gesehen in diesem Abschnitt, Gott vergibt seinen Kindern, er beschenkt sie so, als ob gar nichts gewesen wäre. Gott vergibt vollständig und so sollen auch wir vergeben. Und Gott will, dass wir beten für andere Menschen, denn das Gebet hat wirklich einen festen Platz in seinem Plan mit uns. Das sollen wir nicht unterschätzen, das sollen wir wirklich ernst nehmen. Amen.